darf heute mit euch Gottes Wort teilen und ich möchte gern mit euch was teilen, was mir selber Gott vor ein paar Wochen ganz neu offenbart hat über sich, über seinen Charakter, über seine Person. Und wisst ihr, es kann so sein in unserem Leben, dass wir viel von Gott hören, wir wissen viel von Gott, wir kennen die Geschichten aus der Bibel, wir sehen vielleicht hin und wieder, wie er Wunder tut in unserem Leben oder im Leben von anderen. Aber trotzdem kann es passieren, dass wir Gott nie so richtig persönlich kennenlernen, ihn nie so richtig begegnen und ihn so sehen, wie er ist. Und ich möchte gern mit euch ins zweite Buch Mose gehen und dort etwas über Gott lernen, was er mir selber gezeigt hat, aber was auch für uns als Gemeinde sehr wichtig ist und was er uns sagen möchte. Wir kennen die Geschichte vom Volk Israel, wie sie in Ägypten waren, dort in Gefangenschaft viele, viele Jahre. Und wie Gott dann eines Tages Mose berufen hatte, um sie herauszuführen aus Ägypten, ins verheißene Land Kanaan. Und ja, Gott hat Zeichen und Wunder getan, die 10 Plagen. Wir kennen es, wie Gott dann ja, das Volk hinausführt, sie rettet aus Ägypten und sie durch das Rote Meer gehen, das Meer teilt sich, ein großes Wunder. Sie kommen durch, die Ägypter kommen um und Gott beschützt sie und sie erfahren so viel von Gottes Wunder, von dem, was er für sie tut. Und sie kommen dann, nachdem sie durch das Rote Meer ziehen, in die Wüste Sinai und sie lagern sich dort am Berg Sinai. Und dort in der Wüste, dort auf dem Berg, beginnt Gott mit Mose wieder zu sprechen. Und er ruft ihn auf dem Berg, dass er ja, mit zu ihm kommt, zu Gott kommt und Gott begegnet ihm dort und er spricht mit ihm. Und ja, Gott lässt seinem Volk ausrichten, dass sie seine Worte halten sollen, dass sie Gott gehorsam sein sollen. Wenn sie das tun, dann wird das Volk Israel zu Gottes Eigentum werden. Und ja, so gibt Mose das Wort immer weiter an das Volk. Und Gott sagt dann, ich werde durch eine dichte Wolke dann zu euch kommen oder auf den Berg kommen. Und das ganze Volk wird hören, wie ich mit dir rede, damit sie dir glauben, dass ich dich gesandt habe. Und so sagt Gott oder so lässt Gott seinem Volk ausrichten, reinigt euch 3 Tage lang, denn am 3. Tag will ich euch begegnen. Und so ja, waschen sie sich, so wie das damals üblich war, sie reinigten sich und bereiteten sich darauf vor, Gott zu begegnen auf dem Berg. Und wir lesen dann, dass Gottes Gegenwart kam durch eine Wolke auf den Berg herab. Und Gott sagte, niemand darf den Berg berühren, kein Tier, kein Mensch darf kommen und sich nahen, weil Gott dort ist auf diesem Berg. Und es wird dann beschrieben, wie so ein dichter Nebel oder eine dichte Wolke auf den Berg kommt und es fängt an zu blitzen, zu donnern. Und man hört, das ganze Volk hört eine laute Posaune. Und sie folgen Mose nach auf zu diesem Berg und der ganze Berg rauchte und der Berg war wie in Flammen. Das heißt, wie es ging Rauch auf, wie von einem Schmelzofen. Und der Berg bebte und als die Menschen das sahen, das muss man sich mal vorstellen, wie das aussah, so ein Berg, der brennt und bebt und man hört eine Posaune und die Israeliten, die sahen, wie Gott kommt und sie hatten Angst. Sie waren richtig erschrocken und sie sagten dann auch zu Mose, Mose, geh du und rede du mit Gott. Wir halten das nicht aus, wir werden sterben, wenn wir dahin gehen. Und so geht Mose hin und Gott ruft dem Mose, dass er hinaufsteigt auf den Berg und Gott spricht dort mit Mose. Und Mose war dort 40 Tage lang, er hat einige Vorschriften bekommen, die 10 Gebote, einige Anweisungen, wie das Volk sich verhalten soll. Und Mose ist 40 Tage dort oben auf dem Berg. Und als Mose zurückkommt, die 40 Tage wieder runter zum, ja, zum Lager der Israeliten, so sieht er, was sie angestellt haben. Sie haben nämlich gesagt, okay, wo bleibt Mose? Er kommt nicht zurück, vielleicht ist er gestorben. Und sie fangen an, einen goldenen Kalb zu bauen und diesen anzubeten. Und ja, als Mose runterkommt, sieht er, was das Volk Israel getan hat, wie schnell sie von Gott abgefallen sind. Und ja, er wird zornig, er zerschmettert die Steintafeln und Gott bringt Gericht unter das Volk. Und wir lesen da, dass einige sterben mussten. Und dann sagt Gott, ich werde nicht mehr in eurer Mitte wohnen. Ich werde nicht mehr bei euch sein, weil ihr würdet umkommen. Wenn ich bei euch bin, ich Gott, ich bin heilig und die Menschen, die Israeliten, die sind so halsstarrig, sie rennen immer von mir weg. Ich werde nicht mehr bei euch wohnen, nicht mehr bei euch sein. Und dann nahm Mose das Zelt der Begegnung, das er aufgebaut hat nach Anweisung von Gott. Er nahm dieses Zelt und er führt es raus außerhalb des Lagers und baut es dort auf. Und wann immer er da hingegangen ist, um Gott zu suchen, um Gott anzubeten, ist das ganze Volk aufgestanden, hat Mose nachgeschaut, wie er in dieses Zelt hineingeht, um Gott zu begegnen. Und da lesen wir dann diese berühmten Worte, wo es dann heißt, dass Mose mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und wir wissen, wie diese Beziehung war zwischen Gott und Mose. Die war so richtig freundschaftlich. Er hat seine Stimme gehört und er hat geredet. Und die haben zusammen ja, Sachen geredet. Gott hat ihm Dinge offenbart. Und er war wie ein Freund. Gott war wie ein Freund für ihn. So haben sie geredet von Angesicht zu Angesicht. Und dann hat Mose aber ein ganz besonderes Anliegen. Und dieses Anliegen, diesen Wunsch, den Mose hier hat, lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Und wir lesen von Vers 15 bis 23. 2. Mose 33, 15 bis 23. Er aber sagte zu ihm, also Mose sagte zu Gott, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll denn erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, ausgezeichnet werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will alle meine Güter vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, sieh, es ist ein Platz neben mir. Da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Mose hat hier dieses Anliegen. Herr, Gott, ich will dein Angesicht sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und man könnte doch eigentlich meinen, Mose, du sprichst mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Du bist der Freund von Gott, ihr redet, du hörst seine Stimme, du hast viele Zeichen und Wunder durch ihn getan. Du hast das Volk hinausgeführt aus Ägypten. Ihr seid durchs Meer gelaufen. Wieso hast du diesen Wunsch jetzt? Du willst Gottes Herrlichkeit sehen? Das hast du doch schon getan. Aber aus diesem Verlangen sieht man eigentlich, dass Mose hier mehr will. Er will Gott sehen, so wie Gott wirklich ist. Er will ihn ganz persönlich sehen, so wie er ist, seine Art, seinen Charakter sehen. Und wir sehen hier von Mose, was für ein Verlangen er hat. Und ich habe mir selber gedacht, wie schön ist es, so ein Verlangen nach Gott zu haben. Es ist gut und schön, wenn wir viel erleben, wenn wir viel mit Gott erleben, aber es ist wichtig, dass wir dieses Verlangen auch haben, so wie Mose. Herr, ich will mehr von dir. Mose hat so viel erlebt, so viel gesehen, aber wir können immer weitergehen, wir können Gott immer besser kennenlernen. Und wie schön ist es, wenn wir so ein Verlangen haben, wie Mose es hat. Und Mose wusste, ich kann noch mehr haben von Gott. Mir reicht es nicht. Ich will mehr haben, ich will mehr sehen, wie er ist. Und auch Josua ging es so, wir lesen auch in dieser Stelle, Josua war auch im Zelt der Begegnung. Er wusste, es gibt nichts Schöneres, als in Gottes Nähe zu leben. Ich will hier gar nicht mehr raus. Er blieb die ganze Zeit in diesem Zelt, wo Gott war. Und ich glaube, Gott ermutigt uns, möchte uns auch ermutigen heute, dass wir dieses Verlangen haben, dass wir sagen, Herr, weck dieses Verlangen doch in mir. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir sehen, mehr von dir wissen, mehr dich kennen, wie du wirklich bist. Und Mose hatte dieses Verlangen und Gott begegnet ihm auf eine ganz persönliche Art, so wie Mose Gott noch nie vorher gesehen hat. Und er zeigt ihm, wie er ist. Er zeigt ihm, wie sein Charakter ist. Und wir möchten gleich lesen, wie Gott sich Mose offenbart. Aber ich möchte dich fragen, was denkst du, wie wird sich Gott dem Mose offenbaren? Was wird Gott über sich, über seinen Charakter ihm zeigen? Wir werden es gleich lesen. Wir können hier sehr schnell prüfen, was für ein Bild wir von Gott haben. Vielleicht denken wir, okay, Gott wird kommen und sagen zu Mose, Mose, ich bin ein zorniger Gott, ich bin ein harter Gott oder ein heiliger, bestrafender Gott. Aber Gott hat sich dem Mose nicht so offenbart. Und wir möchten das lesen in Kapitel 34, wie Gott sich Mose offenbart hat, vom Vers 5 bis 7. Da kam der Herr in einer Wolke hernieder, trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Als ich das gelesen habe, ich fand es so erstaunlich, wie Gott sich offenbart. Er hätte sich auf viele verschiedene Arten zeigen können. Er hätte sagen können, Herr, ich bin Herr, Herr, ein liebevoller Gott. Das hat er nicht gesagt, obwohl die Liebe natürlich da mitschwingt. Und wir wissen, Gott ist Liebe, aber er sagt auch nicht zuerst, ich bin ein heiliger Gott, heilig, 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 sondern er sagt, ich bin Herr, gnädig und barmherzig. So offenbart sich Gott dem Mose. So ist unser Gott, gnädig und barmherzig. Und wir wissen von Gott aus der Bibel, aus dem Alten Testament, auch im Neuen, dass Gott so bekannt war als ein barmherziger und gnädiger Gott. Im Psalm 86, 15 zum Beispiel, da betet David: Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ich gehe davon aus, dass David auch Gott persönlich kannte. Sonst hätte er das nicht sagen können über ihn. Oder im Psalm 116, Vers 5. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Und auch der Prophet Jona wusste, wie barmherzig Gott ist. Dort lesen wir in Jona 4, Vers 2. Nachdem er gepredigt hatte in Ninive und Gott Ninive nicht zerstört hatte, sagt dann Jona über Gott, er spricht zu ihm und sagt, ich wusste, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Ich wusste, du bist langmütig und von großer Gnade. Er war so ein bisschen enttäuscht, wir kennen die Geschichte. Er sagte, ich wusste doch, Gott, du bist gnädig und barmherzig und du wirst die Menschen verschonen. Auch der Prophet Micha in Kapitel 7, Vers 18 sagt: Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinem Zorn nicht alle Zeit festhält, denn er ist barmherzig. Unser Gott ist barmherzig. Ja, er ist auch heilig, das haben wir auch gelesen, dass er auch die bestraft, die sündigen, dazu sage ich auch später noch was. Aber sein Charakter, sein Herz ist barmherzig. Er ist barmherzig und er ist gnädig. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen das verstehen, wie unser Gott ist, wie liebevoll er ist, wie gnädig er ist und so barmherzig ist. Und seine Barmherzigkeit wird besonders auch durch Jesus sichtbar. Viele Menschen, auch damals im Alten Testament, die haben das wahrscheinlich auch nie ganz verstanden. Wie ist Gott? Wie können wir uns ihn vorstellen? Und Jesus kommt auf die Welt, Gott schickt Jesus, seinen Sohn, auf die Welt. Und Jesus zeigt uns Menschen, wie Gott ist. Und wir sehen an Jesu Leben, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Liebe er hatte mit den Menschen. Wir lesen immer wieder den Ausdruck, dass Jesus, wenn er die Menschen sah, die gelitten haben, dass es jammerte ihn. Wir kennen diesen Ausdruck, es jammerte ihn. Es ist nicht immer, uns vielleicht nicht so klar, was das bedeutet. Ich habe nachgeschaut, griechisch bedeutet es, dass er innerlich, also seine Innereien wörtlich, die waren wie aufgewühlt, wie umgedreht vor Mitleid, vor Erbarmen, weil er das Leid der Menschen sah. Er war innerlich bewegt und er sah die Menschen. Er war ja ein Wanderprediger, er kam an vielen Menschen vorbei und er hat sie gesehen und er war tief erfüllt, innerlich bewegt von Mitleid und Erbarmen und Barmherzigkeit. Und er brachte das auch immer wieder zum Ausdruck. Oft immer hat er die Menschen geheilt, weil er so viel Erbarmen hatte. Wir lesen zum Beispiel, als er die 4000 ihnen Essen gegeben hat, das Brot vermehrt hat. Dort sagt er zu seinen Jüngern: Die Menschen tun mir leid. Er sah die vielen Menschen, sie waren 3 Tage da, hatten nichts zu essen. Und er sagte: Die Menschen tun mir leid. Oder einmal kam Aussätziger zu Jesus. Und das war schon erstaunlich. Die Aussätzigen durften sich ja nicht den Menschen nahen. Und ein Aussätziger kam zu Jesus und er fiel vor ihm nieder auf die Knie. Und er sagte: Wenn du willst, Jesus, kannst du mich heilen. Und Jesus schaute ihn an. Und dann heißt es, Jesus von Mitleid bewegt. Es hat ihn bewegt, es war ihm nicht egal. Er sah diesen Kranken auf dem Boden und er war bewegt innerlich. Er hatte so Mitleid. Und er schaute ihn an und er rührte ihn an, obwohl er den Aussatz hatte. Und sagte: Ich will, sei gereinigt. Oder auch an anderer Stelle, wo Jesus nach Jerusalem kommt und einzieht. Und er sieht die Stadt, er sieht die Menschen. Und wir wissen, er weinte über Jerusalem. Er weinte nicht über die Gebäude, nicht über die schöne Stadt, er weinte über die Menschen, weil er wusste, dass sie in ihrer Sünde verloren sind und nicht an Jesus glauben werden. Er weinte über sie, er war tief bewegt über die Menschen. Er hat Mitleid, er hat wirklich Barmherzigkeit. Und das ist etwas, das wir verstehen sollten über Gott. Das ist so wichtig und es hatte mir so neu offenbart, vor ein paar Wochen hat es mir wirklich gezeigt, wie sehr er leidet, wenn die Menschen leiden. Das tut ihnen so weh, wenn Menschen krank sind, verloren gehen, gefangen sind. Und er hat mir auch gezeigt, so wie wir unsere Kinder lieben und wir wollen das Beste für sie. Und wie schlimm ist es, wenn ein Kind von uns leidet, wenn ein Kind von uns schwer krank ist, wie schrecklich ist es, wie sehr wollen wir, dass unsere Kinder sich geliebt fühlen? Wie sehr nehmen wir sie in den Arm und lieben sie und wollen ihnen zeigen, wir lieben dich und ich will, dass es dir gut geht und erzählen ihnen, hey, Gott liebt dich, das ist so schön, das darfst du wissen. Und Gott geht es genauso. Gott geht es genauso mit jedem Menschen. Mit jedem von uns hier geht es ihm so. Aber genauso mit jedem Menschen, der draußen ist, der verloren ist, der leidet, der innerlich Schmerzen hat, der schreit, der gebrochen ist, der nicht mehr weiter kann. Jesus leidet, Gott leidet um jeden Menschen. Und die Bibel zeigt uns das auch, dass jeder Mensch, jeder Einzelne für ihn kostbar ist. Im Psalm 72, Vers 12, da lesen wir, denn er wird den Armen retten, der zu ihm schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird den Geringen und Armen gnädig sein, und die Seelen der Armen wird er retten. Er wird ihre Seele aus Bedrückung und Gewalt erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. Jeder Mensch ist kostbar in seinen Augen. Jeder Mensch, der verloren geht, ist für ihn wie wenn ein Kind von uns verloren geht oder was Schlimmes passiert. Das ist uns manchmal vielleicht nicht so bewusst, aber Gott liebt die Menschen. Und deshalb hat er ja Jesus gesandt. Deshalb hat er seinen Sohn gegeben, dass er für uns stirbt. Weil er so viel Mitleid und Gnade hatte, weil er so viel Barmherzigkeit hatte für die Menschen. Wie oft hatte er Gnade mit uns? Wie oft war er barmherzig mit dir? Denk mal darüber nach. Wie oft haben wir gesündigt? Wie oft haben wir ihn verleumdet, haben ihn verletzt? Wie oft den Rücken gekehrt? Wie oft sind wir von ihm weggerannt und er war gnädig und barmherzig? Wie oft haben wir gesündigt, manchmal vielleicht sogar bewusst? Und er hat uns nicht gleich verdammt, er hatte Gnade mit uns. Wir sind weggerannt von ihm, wir alle schon sind von ihm weggerannt und er ist uns hinterhergegangen, so wie das verlorene Schaf sind wir weggerannt. Und immer wieder kam er und er hat nicht gesagt, ja, selber Schuld, du weißt doch, du kennst doch den Weg, wieso rennst du weg? Und er geht und sucht uns, er lässt die 99 dort stehen, weil jeder Einzelne für ihn kostbar ist. Und wie oft hat er das für uns getan? Also in meinem Leben hat er das sehr oft getan. Ich bin weggerannt und er ist gekommen in seiner Gnade. Hat gesagt, Roland, komm zurück. Roland, lass es, komm. Komm zu mir, ich habe die Fülle für dich, die Fülle des Lebens, komm. Ich verzeih dir, ich verzeih dir. Und so oft war ich überwältigt von seiner Gnade und von seiner Barmherzigkeit für mich. Wir sind alle hier, weil er gnädig und barmherzig ist, weil er gnädig und barmherzig mit uns ist. Ich könnte nicht hier sein, ich könnte nicht hier stehen, wenn er nicht so oft gnädig gewesen wäre mit mir. Und Jesus hat uns gezeigt, wie barmherzig, wie gnädig Gott ist. Er hat uns gezeigt, dass der Vater, dass sein Vater barmherzig ist. Und auch Jesus war natürlich barmherzig, weil sein Vater war barmherzig und gnädig. Aber wir wissen auch, dass Gott auch unser Vater ist, oder? Er ist unser Vater und unser Vater ist barmherzig. Und weil er barmherzig ist, sagt uns Gottes Wort, sollen auch wir barmherzig und gnädig sein. Wir kennen die berühmte Bergpredigt, wo Jesus von der Feindesliebe spricht und er sagt, wir sollen die segnen, die euch fluchen. Wir sollen denen Gutes tun, die uns hassen, die Schlechtes für uns wollen. Das hört sich schön an, aber hast du das schon mal in echt gemacht? Wenn dich einmal einer so richtig verletzt, konntest du ihn segnen? Wenn dich einer über den Tisch gezogen hat vielleicht, konntest du ihn segnen? Aber genau das sagt Jesus, wir sollen denen Gutes tun, die uns hassen. Denn Gott ist gütig, auch gegen die Undankbaren und Bösen, sagt da Jesus. Und in Lukas 6, Vers 36 sagt Jesus dann, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also ganz klar, wir sollen auch barmherzig sein. Wie gehen wir mit den Fehlern des anderen um? In der Familie, hier in der Gemeinde. Wenn jemand uns verletzt, wenn jemand uns Schlechtes tut, gewollt oder ungewollt, sind wir dann barmherzig? Sind wir gnädig und decken das zu oder gehen wir weiter und sagen, hast du gehört? Erzähl uns weiter. Hast du gehört, wie kann der nur so ein Schlimmer, was? Und der steht vorne. Wie schnell passiert das? Wir sind mit uns selber, mit unseren Fehlern barmherzig. Ja, wenn wir was tun, ja, ich habe es ja nicht so gemeint und Gott sieht mein Herz und wir sind barmherzig mit uns selber. Oder wenn jemand in der eigenen Familie vielleicht was tut, dann, der gehört doch zur Familie, der ist doch ein guter Junge, ein gutes Mädchen, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, wir sind so schnell barmherzig, wir können barmherzig sein. Aber wenn jemand anderes was tut, dann können wir manchmal ganz schön hart sein. Aber Jesus sagt, seid barmherzig, denn euer Vater ist auch so barmherzig. Auch wir brauchen so viel Barmherzigkeit. Wir machen doch auch so viel Fehler, oder? Mir fällt es immer im Straßenverkehr, fällt es mir besonders auf. Man sieht es immer wieder. Einer nimmt dem anderen die Vorfahrt und man sieht dann, wie die Person reagiert. Ja, wütend und man schimpft und man sieht es immer. Ich habe neulich jemand gesehen, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen sogar während der Fahrt und hat geschimpft und ich war nur froh, dass ich nicht verstanden habe, was die Person gesagt hat. Und ich habe mir dann gedacht, jedem passieren doch diese Fehler auch mal im Straßenverkehr. Jeder hat mal einem anderen die Vorfahrt genommen, oder? Jedem passiert das mal. Und ich habe mir gedacht, oder wenn sowas passiert, dann wünsche ich mir immer, hoffentlich hupt der andere nicht oder schimpft oder hoffentlich zeigt er ein bisschen Gnade. Es tut einem leid. Aber so ist es auch oft. Im Alltag, in der Familie, im Umgang miteinander, in der Gemeinde. Wir sehen den anderen und denken, wie kann der das tun? Das ist unglaublich, was ist das für ein Christ? Aber wir vergessen schnell, wie oft man Gnade mit mir haben musste, wie oft Gott mit mir Gnade und Barmherzigkeit hatte. Und Jesus macht es hier ganz klar an dieser Stelle und er spricht dann direkt weiter. Ab Vers 37 sagt er dann, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt den anderen nicht, weil sonst werdet ihr auch verurteilt werden. Und ich möchte uns das ganz klar hervorheben, das ist sehr gefährlich zu richten. Es ist sehr gefährlich, hier den Bruder, den Schwester zu verurteilen. Wir tun das aber oft, wenn wir ehrlich sind, wir haben das schon alle oft getan. Und ja, die Bibel sagt uns, wir sollen alles prüfen. Ja, das sollen wir, das müssen wir. Ihr sollt jedes Wort, das ich sage heute, sollt ihr prüfen. Aber es gibt mehrere Stellen, wo Gottes Wort uns sagt, richtet nicht über den anderen. Wer seid ihr, dass ihr richtet über den anderen? Mit dem Maßstab, wie ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Wir dürfen auf keinen Fall richten. Es gebührt nur einem zu richten und das ist Jesus. Wer sind wir, dass wir das tun? Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, sehr wachsam sein. Zu Jesu Zeiten gab es auch die religiöse Elite, die sehr richtend waren. Sie dachten, sie sind die Diener Gottes und sie machen alles richtig. Es waren so richtig die Gläubigen, ja. Und sie haben gerichtet über Jesus, über alle Menschen eigentlich. Und sie sahen, wie Jesus mit den Sündern, mit den Zöllnern zusammensaß, er und seine Jünger. Und sie haben sich das angeschaut und sie hatten eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun, außer zu richten über die Leute. Ja, der ist ein Sünder, der ist Zöllner, die sind Abschaum, die verurteilen wir, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und auch über Jesus haben sie gerichtet. Wer ist dieser? Und der behauptet von sich, er ist Gottes Sohn. Und sie sind gekommen und haben Jesu Jünger gefragt, ja, warum isst ihr denn mit ihnen? Und Jesus antwortet dann, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und dann sagt er zu ihnen, geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und Jesus macht hier dieses Prinzip der Gnade und der Barmherzigkeit so klar. Gott braucht von uns keine Opfer, kein Dienst. Wir können tun und machen, so wie die Pharisäer. Wir können alles geben ins Reich Gottes. Aber wenn wir keine Gnade mit dem anderen haben, keine Barmherzigkeit haben, dann ist das alles wertlos. Alles wertlos. Wenn wir den anderen verurteilen und sagen, oh, was ist das für ein Christ und oh, was will der und hast du nicht gehört, was der gemacht hat, dann ist alles wertlos. Wenn wir so verachten, ist es wertlos. Und dabei sagt uns auch Jesus sein Wort immer wieder, wie wichtig das ist, das Miteinander, der Umgang miteinander, dass wir einander höher achten. Das ist genau dieses Prinzip. Das hat uns Jesus gelehrt. Die Liebe. Und das ist so eine starke Waffe und das ist für eine Gemeinde einfach tödlich, wenn es sowas, das schlechte Reden und das Verurteilen und ja, das Richten, wenn es das in der Gemeinde gibt, dann brauchen wir uns hier auch nicht zu treffen. Es ist alles wertlos, wenn wir nicht diese Barmherzigkeit und diese Gnade miteinander haben. Also wenn du behauptest, du kennst Gott, du kennst ihn, du kennst sein Herz, dann wird es auch sichtbar an deiner Barmherzigkeit. Dann wird man sehen, dass du gnädig bist und barmherzig, dass du nicht rumgehst und alles erzählst, das Schlechte vom anderen, sondern wir decken zu und wir behalten das für uns und wir beten für diese Person. Und wir sehen an Mose, Mose war so. Mose kannte Gott, Gott hat sich ihm offenbart. Er kannte sein Herz, er kannte ihn gut. Mose war barmherzig und demütig. Als sie gesündigt hatten, hat Gott zu Mose gesagt, ich werde die Israeliten vertilgen. Ich werde sie alle umkommen lassen und aus dir werde ich ein Volk machen, ein neues Volk. Was hätten wir darauf geantwortet? Vielleicht hätten wir gesagt, ja, Gott macht es, die haben es verdient. Die sind nicht so gut wie ich, die sind gefallen schon wieder, schon 100 Mal, macht es. Ich bin mit euch, bin doch besser. Aber nein, Mose hat nicht so geantwortet. Mose kannte Gott. Er wusste, er ist barmherzig und gnädig. Und er wusste auch, dass es wichtig ist, für einen Diener Gottes so zu sein, wie Gott ist. Und er betete für die Israeliten und er sagte, Gott, bitte vergib ihnen, bitte. Es ist doch dein Volk, lieber streich meinen Namen aus deinem Buch, aus dem Buch des Lebens. Unglaublich, was Mose da eigentlich betet. Aber er hatte Mitleid für das Volk, für die Israeliten. Er hatte Mitleid. Und wie schön ist es, wie sehr ehrt es Gott, wenn wir auch so sind, wenn wir auch so gnädig und barmherzig sind miteinander. Deswegen lasst uns so sein. Und das ist mein Gebet für uns heute Morgen. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns nicht nur hier sein und ja, Gemeinde sein, aber dich niemals so verstehen und so begreifen, so erkennen. Dich niemals dein Herz so erkennen, wie du bist. Deine Barmherzigkeit und deine Gnade. Und ich möchte zum Schluss kommen. Das Lobpreisteam kann auch schon mal vorkommen. In Matthäus 5, Vers 7 sagt Jesus, auch in der Bergpredigt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wer möchte, wenn Jesus wiederkommt, Barmherzigkeit erlangen? Wer möchte, dass Jesus sagt, ich bin gnädig mit dir, ich sehe deine Fehler, ich sehe deine Sünden, aber du hast an mich geglaubt. Ich verzeihe dir, ich bin barmherzig zu dir. Wer möchte das? Wir möchten das alle. Und es wird ein Tag kommen, wo es zu spät sein wird. Es kann passieren, dass es zu spät sein wird, barmherzig zu sein. In Jakobus 2, Vers 13, da heißt es, es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Wenn wir nicht barmherzig sind, wird Gott auch mit uns keine Barmherzigkeit haben. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ja, ich möchte einfach euch bitten, dass jeder von uns, dass wir unsere Herzen prüfen. Dass du jetzt nicht an den links oder rechts denkst, sondern einfach an dich, wie dein Herz ist. Vielleicht bist du jemand und du hattest oft keine Barmherzigkeit. Du warst oft verurteilend und hast gerichtet. Du hast auf Leute heruntergeschaut und hast gedacht, ich bin besser. Wenn du so bist, dann möchte ich dir einfach sagen, dann tu Buße. Und ich glaube, wir müssten da alle Buße tun. Lass uns zu Gott kommen und sagen, Gott, du hast so oft mir deine Gnade erwiesen, deine Barmherzigkeit. Ich war so ein Sünder und ich falle immer wieder, aber Gott, du vergibst mir. Dann komm so und tu Buße und sag ihm, Herr, verzeih mir, wo ich gerichtet habe über meinen Bruder, über meine Schwester. Verzeih mir und ändere mein Herz. Lass mich erkennen, wie du bist, denn du bist nicht so. Vielleicht bist du aber auch hier und du spielst mit Gottes Gnade und Gott ruft dich, vielleicht schon seit vielen Jahren. Er spricht immer wieder zu deinem Herz und er sagt, komm, kehr um zu mir, komm zu mir. Ich habe Gnade für dich, ich vergebe dir so gerne, aber du sagst immer wieder, nein, die Welt liebe ich viel mehr. Nein, ich will mit meinen Freunden zusammen sein, ich will das machen, was Spaß macht. Vielleicht bist du so, aber ich möchte sagen, es kann auch ein zu spät geben. Wenn du dann vor Jesus stehst, es kann sein, dass es zu spät dann ist. Wenn du nicht zu ihm gekommen bist und gesagt hast, Herr, verzeih mir, ich nehme deine Gnade, ich nehme deine Barmherzigkeit an, dann kann er dir keine Gnade geben, weil er ist gerecht, er ist heilig. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du hast oft seine Stimme gehört, spiel nicht damit. Nimm seine Gnade jetzt an, heute, nicht morgen, nicht in einem Jahr, es kann zu spät sein. Wir wissen nicht, was in dieser Welt noch los sein wird. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Deswegen entscheide dich für Jesus, wenn du hier bist. Vertraue ihm dein Leben an. Lass uns jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist und so gut ist. Ich danke dir, dass du gnädig und gerecht bist und barmherzig bist, Herr. Du bist die Barmherzigkeit. So oft, Herr, hast du mit mir Gnade gehabt, Herr. Ich könnte nicht hier stehen. Herr, deine Gnade nicht so groß, deine Liebe nicht so groß. Und es geht uns allen. Herr, wir sind so abhängig von deiner Gnade, Herr. Und Herr, doch fällt es uns manchmal ein, zu richten und zu verurteilen. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass wir heute, Herr, durch deinen Geist, durch dein Wort, Herr, deine Herrlichkeit sehen, Herr. Und dich sehen und dich ergreifen und begreifen können, aber nicht nur im Kopf, im Herzen. Herr, dass du unser Herz verwandelst, dass auch wir so sind, wie du bist, Herr. Denn du möchtest, dass wir so sind, wie unser Vater ist. Jesus, du möchtest, dass wir sind, wie du bist, unser Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns vergibst. Herr, und ich bitte dich auch für jeden, der hier ist, der von dir wegrennt. Herr, du rufst immer wieder, Herr, du bist so barmherzig, Herr. Du rennst, Herr, dieser Person immer wieder nach, Herr, wie dem verlorenen Schaf. Aber die Person möchte nicht zu dir. Ich bitte dich, dass du jetzt sein Herz oder ihr Herz berührst. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt zu ihm sprichst und ihm zeigst, wie sehr du ihn liebst. Ich danke dir, Herr, dass du es tust durch deinen Geist. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du uns errettet hast. Herr, du bist so gut zu uns. Du bist so gut, Herr, so liebevoll. Herr, wir können nicht anders als dich zu preisen. Wir können nicht anders als dich anzubeten. Herr, du bist wunderbar. Herr, du bist wunderschön. Herr, wir beten dich an. Herr, wir lieben dich. Ich danke dir, Herr, für diesen Morgen, für dein Wort. Herr, wir freuen uns darauf, dich zu sehen eines Tages. Herr, wenn du sagst, komm rein, Herr, in deines Vaters Hause. Komm herein, denn du warst gnädig, du warst barmherzig. Auch ich werde dir Barmherzigkeit zeigen. Ich danke dir so sehr dafür. Herr, wir beten dich an.